Dies ist der Rollhockey-Podcast von Mike Neubauer und RH News. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu einem neuen Rollhockey-Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast aus der Schweiz. Das ist der Urs Dornbierer. Sorry. Dornbierer, genau. Seines Zeichens erstmal Schiedsrichter und Präsident der Schiedsrichterkommission in der Schweiz, also auch im Verband tätig. Hallo Urs.
Hallo.
Der Urs war letztens noch in Deutschland, nämlich in Walsum, auf dem Nations Cup und hat da eingegriffen ins Geschehen als Schiedsrichter. Ganz nochmal ganz kurz deine Eindrücke aus Walsum, die sind ja noch relativ frisch. War okay? Hat es dir gefallen bei uns in Deutschland?
Ja, ich denke, das war ein sehr guter Anlass. Es waren spannende Spiele und vor allem auch, denke für die Sportler war es spannend, dass man gegen Gleichstarke spielen konnte und so nicht immer in der Defensive war. Und was ich auch sagen muss, Walsum hat das super gut organisiert, das Ganze. Es war ein Spektakel, finde ich, für den Rollerkäsport und so sollte es eigentlich weitergehen.
Ihr hattet ja kurz vorher in der Schweiz ein ähnliches Turnier. Ich hatte mit Simon kurz auch mal darüber gesprochen. Das ist ja auch ähnlich gut angekommen. Also ihr habt ja auch versucht, es sogar, oder ihr habt es nicht versucht, ihr habt es sogar geschafft, das ins Fernsehen zu bekommen. Also eigentlich noch eine Ecke besser als jetzt. Gut, wir haben das ins Internet gekriegt. Ist ja schon mal nicht schlecht, jedes Spiel im Internet zu haben. Aber ihr hattet es im Fernsehen, was natürlich noch mal mehr Öffentlichkeit auch generiert, weil man vielleicht auch mal zufällig da reinseppt. Kannst du vielleicht die beiden Events mal miteinander vergleichen? Also euer war halt das U17 weiblich, ne?
Die Eurogames, richtig.
Ja, genau.
Wir haben da Nationalmannschaften aus England und der Schweiz gehabt und spanische Clubmannschaften sind dabei gewesen. Das hatten wir in den Medien mit, also in Swissport TV, das ist ein Bezahlsender, wo das aufgenommen hat und das in Pay-TV gesetzt hat. Und da haben wir durch das eigentlich eine relativ große Breite bekommen, auch was im Pay-TV war und im freien Fernsehen wurde das dann auch ausgestrahlt. Es sind vor allem dann, so wenn die Engländer gegen die Schweizer gespielt haben, hat es sehr viele Zuschauer gehabt und total waren es dann eher so um die 30.000 über den ganzen Event zusammen.
Ja, das ist
eine große Marke. Für uns im Rollerkäse denke ich das sehr gut. Und ich glaube, das ist auch eine Zukunft, wo wir anstreben müssen, dass wir solche Medien mehr bedienen.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja schon mal eine Zahl. Also das ist egal, ob es jetzt über das ganze Turnier, das sind ja Zahlen, die man hier normalerweise nicht erreicht. Ne? Also das ist schon richtig gut gewesen. Also wir haben jetzt zweimal im Prinzip UERH-Veranstaltungen gehabt, die gut angekommen sind. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ich muss natürlich meine traditionelle erste Frage ja noch stellen. Wie bist du denn überhaupt zum Rollhockey gekommen? Und wann war das?
Ja, das war 1980, schon lange her. Es waren ein paar Kollegen zusammen, haben wir Fernsehen geschaut. Da wurde im Schweizer Fernsehen noch ein Rollhockey in der Sportsendung gezeigt.
Wow.
Und dann haben wir das gesehen und da waren wir etwas um die 14 Jahre alt. Und dann haben wir unseren eigenen Club gegründet und so bin ich dann ins Rollhockey reingerutscht und bin dann zuerst Spieler gewesen, dann im Verein bin ich tätig und seit 2015 bin ich jetzt in der Verband tätig plus Schiedsrichterchef.
Also, du hast im Prinzip dann ja alles durchgemacht, also von der Clubgründung, das ist ja Nummer eins. Also ihr wart 14 und habt einen Club gegründet mit 14.
Wir haben einen Club gegründet mit 14. Wir mussten natürlich aus rechtlichen Gründen unsere Eltern einspannen, weil wir noch keine Verträge unterschreiben durften. Wir sind dann 1983 dann auch im Schweizer Rollhockeyverband aufgenommen worden und das ist hat sich die Vogelfrick, wir werden jetzt nächstes Jahr 40 Jahre Clubgeschichte haben und so habe ich eigentlich sämtliche Funktionen gemacht. Ich habe heute noch Funktionen im Club, also man kommt ja nicht ganz davon weg, jeweils, weil wir so wenige Ressourcen haben.
Ich denke, der wird dir ja wahrscheinlich auch am Herzen liegen, also wenn du ihn mitgegründet hast.
Ja, klar, ganz klar. Also schwierig, da wegzukommen.
Ja, ja,
also,
ja. Aber gibt es Nachwuchs? Also gibt jetzt nicht Nachwuchs im Sportlichen, sondern gibt es Funktionärsnachwuchs? Also Leute, die also Vorstandspositionen übernehmen, Organisationen gibt es? Habt ihr Nachwuchs da? Ist das machbar?
Ja, also durch das, dass wir Juniorenbewegungen haben, werden die Eltern eingebunden bei uns und die übernehmen dann auch Clubfunktionen. Also das fängt dann an bei Präsidenten, Aktuarien, Finanziell, alles und so. Also diejenigen, die schon lange dabei sind, wir sind heute nur noch Beisitzer und mit Rat und Tat, aber mehr nicht mehr. Also das sind schon andere Leute, die heute die Funktionen ausüben. Das ist auch gut so.
Ja,
Gibt neue Ideen.
weil es ist ja, die Gefahr ist ja meistens groß, dass man irgendwie hängen bleibt und dann auch nicht Platz macht für neue Personen und auch neue Ideen dann nicht kommen. Die meisten kleben ja sehr an ihren Positionen, also gerade in unserem Sport. Also deshalb ist, ich finde es, also loslassen ist ja gar nicht so einfach, ne?
Nee, das fällt auch mir manchmal schwer, aber es geht auch darum, dass dann neue Ideen kommen und so die Betriebsblindheit, das muss man sich auch selber manchmal auf die Nase schreiben, dass andere Ideen auch gut sind und ins zweite Glied zu stehen. Und das war am Anfang etwas schwieriger, aber heute habe ich kein Problem mehr damit. Grundsätzlich so, dass andere Leute das verwirklichen, was ihre Ideen sind. Und eben, ich stehe dann noch da und helfe, wenn Not am Mann oder der Rat gesucht wird. Und dann ja, so läuft das
Und
eigentlich.
als Spieler hast du alles durchgespielt, was man spielen kann in der Schweiz. Also du bist hast
Ja. Ich war Juniorenspieler zuerst, also aber dazu mal war das so die U20 heute, wo wir einsteigen mussten, 1983 vom Alter her. Und nachher war ich 10 Jahre in der ersten Liga gespielt, dann noch in der zweiten Liga, als wir dann zu alt wurden und nicht mehr nachkommen im Spiel. Und dementsprechend dann ja, noch ein paar Jahre in der zweiten Liga. Und dann habe ich das beendet, als die Jüngeren schneller waren und die Erfahrung nicht mehr geholfen hat.
Eine Erfahrung, die wir alle machen müssen.
Genau.
Und wann bist du dann in das Schiedsrichterwesen eingestiegen?
Das ist 2010 gewesen, bin ich. Dann habe ich mich jeweils geärgert am Schluss meiner Karriere über die Schiedsrichter, habe gesagt, das kannst du besser machen. Bin dann 2010 eingestiegen bei den Schiedsrichtern, 2014 international geworden, 2015 habe ich dann Schiedsrichterpräsidium übernommen und ja, seit heute dort tätig. Mit meinem Kollegen und das versuchen wir jetzt so gut aufzubauen wie nur möglich. Ja.
Das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Also auch daran krankt ja unser Sport, ne, dass wir da wenig Nachwuchs haben. Aber ich finde ja erstmal eine super Entscheidung zu sagen, auch ich war ja als Spieler oft nicht zufrieden mit den Schiedsrichtern, das gebe ich ja gerne zu, aber ich habe halt nie dann die Konsequenz gezogen und habe gesagt, boah, jetzt mache ich mal den Schiedsrichter, um es denen zu zeigen, dass es besser geht. Da gehört ja schon einiges dazu, ne? Also das wirklich durchzuziehen.
Ja, also du hast ja viele Aha-Erlebnisse dann plötzlich merkst du, ist gar nicht so einfach. Jetzt weißt du auch, warum manchmal der Schiedsrichter so reagiert hat, oder? Als Spieler manchmal unverständlich gewesen, weil du dich dann benachteiligt gefühlt hast. Aber schlussendlich, es ist eine super Erfahrung, Schiedsrichter. Also man kann sich da entwickeln, auch als Persönlichkeit für die Schiedsrichter. Und also ich mache das gerne und ich sage, für mich ist immer das Beste, wenn ich vom Spielfeld komme und niemand spricht von uns und so. Dann weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast und dass die Spieler ja, im Fokus stehen. Ich denke, das ist das Zentrale. Und bis jetzt macht es noch Spaß. Ich habe das Gefühl, ich mache noch mit und ja, klappt.
Du bist aber noch nie mit Polizeischutz von der Halle entfernt worden.
National nicht, international schon, ja.
Ja, tatsächlich.
Ja,
Ja, da passiert.
Portugal einmal, wobei das war noch irgendwie harmlos. Also.
Also wenn, dann würde ich auch eher sagen, dass es dort passiert. Also gerade Portugal ist ja bekannt für solche Geschichten, dass man die Schiedsrichter nicht mehr lebend aus der Halle lässt. Da muss man gar nicht so viel falsch gemacht haben, damit das passiert.
Hey, es war eigentlich etwas sehr Banales. Also es war ein Penalty. Ich musste den gegen die Portugiesen wiederholen lassen, weil der Torhüter zu früh gekommen ist. Hab das wiederholt, dann haben da 2000 Nasen gepfiffen und getobt. Und ja, dann sind wir nach dem Spiel in die Kabine und als die Türe wieder aufmachen wollte, schon rausgehen, sind da zwei Polizisten da gestanden, haben gesagt, wartet bitte. Und da mussten wir eine halbe Stunde warten und dann sind wir mit Polizeischutz dann weggefahren worden. Dann war's vorbei. War noch spannend.
Wird aber nicht dazu führen, dass du in Zukunft die Entscheidungen, die du treffen musst, nicht triffst, vermute ich.
Nein. Nein, also das ist also grundsätzlich, es gibt immer die Floskel, also das Spiel beginnt bei Null und
Ja.
das versucht man auch zu leben. Und ich denke, das hat man auch in Walsum gesehen, dass für uns Schiedsrichter halt, manchmal hast du jetzt eine Schweizer Mannschaft, eine deutsche Mannschaft als Schiedsrichter gehabt. Du musst das ausblenden. Für uns gibt es die Club, die Landesfarben, also jetzt Rot oder gegen Weiß und mehr eigentlich nicht. Und das müsste schon der Schiedsrichter so pflegen.
Jetzt gibt es aber gerade, wenn wir Walsum, lass uns mal kurz darauf zurückkommen, weil es war ja schon so eine, das Schweizer Team hatte sich ja hinterher schon relativ deutlich beschwert, weil, wenn ich mich recht erinnere, waren es drei deutsche Schiedsrichter, die das Spiel gepfiffen haben und es ging halt hinterher nicht so gut aus und da waren dann die Schweizer schon sehr, sehr böse. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte das nachvollziehen bei dem Spiel, aber du würdest jetzt nicht sagen, das hat was jetzt mit der Staatsangehörigkeit zu tun, sondern das sind halt einfach Entscheidungen, die gefällt werden. Und der eine legt sie so aus, der andere so.
Also grundsätzlich gibt es ja vier Ansichten von einem Spiel. Das ist die eine Ansicht ist des Spielers, die eine Ansicht ist des Trainers, die eine Ansicht ist von den Zuschauern und dann die vierte gibt es dann auch noch, das ist der Schiedsrichter. Es ist so, dass wir versuchen natürlich nach einem Reglement zu pfeifen. Kann sein, dass man mal vielleicht etwas anders gesehen hat als die anderen drei Ansichten, aber grundsätzlich, also es ist unmöglich, dass du eine Mannschaft wirklich bevorzugen kannst oder gegen was pfeifen. Das ist so schwierig. Also das geht, für das ist unser Sport zu schnell, dass man solche Entscheide fällen kann. Also. Und ja, die Turnierleitung hat die Einteilung gemacht. Ja, mehr kann ich nicht sagen.
aber würdest du denn, ja, gut, du bist 2010 Schiedsrichter geworden, das heißt, du bist ja schon in die Team-Foul-Regelung mit hineingekommen, also jetzt ja schon gegeben. Du hast ja als Spieler noch unter den Regeln gespielt, in denen es das nicht gegeben hat. Ich habe selten unter Team-Foul gespielt, weil ich einfach schon viel zu alt bin und da nur noch so hobbymäßig irgendwas gemacht habe. Das heißt, also ich habe nicht wirklich das Gefühl, wie das ist, gegen oder mit der Team-Foul-Regel zu spielen. Allerdings als Trainer habe ich das tatsächlich dann ja doch noch mitgemacht. Und ich finde, dass die Team-Fouls, ich finde sie richtig, also dass es die gibt. Ich finde die Regel super. Das macht das schon auch nochmal ein bisschen prickelnder. Aber da ist ja schon mehr Möglichkeit auch drin, dass man, ich sag mal, dadurch, dass man vielleicht schneller Teamfouls hintereinander gibt, oder sagen wir mal so, ich beobachte bei Schiedsrichtern welche, die sehr schnell schon am Anfang Teamfouls geben und welche, die sehr lange damit warten, das erste zu geben, weil es besteht ja immer die Gefahr, dass die Teamfouls am Ende tatsächlich das Spiel entscheiden. Also, was sagst du? Habt ihr mit den Teamfouls ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Macht an die Hand bekommen, als das ohne Teamfoul der Fall war?
Ja, Macht finde ich das falsche Wort, aber grundsätzlich ist es so, dass das Teamfoul ein hervorragendes Mittel ist, ein Spiel als Schiedsrichter zu leiten. Das heißt, wenn die Spieler spielen wollen, dann kann man den Level etwas höher setzen, also vielleicht etwas mehr akzeptieren. Und das Team, wenn die Spieler dann Gehässigkeiten aufkommen, dann kannst du mit dem Team relativ schnell eingreifen ins Spiel, so dass es flüssig bleibt. Und ich denke, das Rollenspiel, das muss flüssig bleiben, das darf nicht durch Unterbrüche groß gehemmt werden. Und für das finde ich das Teamfoul ein optimales Gerät. Was ganz wichtig ist, dass wir Schiedsrichter eigentlich die Linie von der Minute 1 bis Minute 50 gleich nehmen und nicht irgendwie Schwankungen drin haben. Das ist das, was wir eigentlich unseren Schiedsrichtern in der Schweiz immer wieder versuchen beizubringen. Wobei, es ist auch menschlich, dass dann mal irgendwie leichte Schwankungen gibt. Auch wir hatten Tagesformen drin. Und für uns ist es so, wenn ein Spieler nach 4, 5 Minuten nicht merkt, wie ein Schiedsrichter funktioniert oder wie er pfeift, dann hat er natürlich das Pech, dass die Teamfouls steigen, ja.
Ich habe es als Spieler auch immer sehr genossen, wenn ich wusste, auf was ich mich einlasse beim Schiedsrichter. Also wenn ich wusste einfach, der ist verlässlich von Minute 1 bis zur letzten. Ich weiß, entweder der ist sehr streng oder mit dem kann man halt reden. Das war halt immer gut. Aber ich beobachte halt schon, dass es da so ein bisschen Schwankungen halt drin gibt. Ne? Dass es immer Phasen gibt in einem Spiel, wo plötzlich ganz viele Teamfouls gepfiffen werden. Die haben dann plötzlich Hageln und dann geht es wieder so ein bisschen zurück. Aber natürlich ist das persönlich. Also das ist von Schiedsrichter zu Schiedsrichter natürlich sehr verschieden. Ich glaube auch, dass das schwer ist, in der Ausbildung das zu vermitteln, oder?
Ja, das ist extrem schwer. Also wir machen das bei den Inspektionen, versuchen wir das eigentlich, wo sie vor Ort betreut werden, die Schiedsrichter, dass man da Einfluss nimmt auf diesen Punkt. Aber es ist wie bei einer Mannschaft, du hast nicht 8 gleiche Spieler. Es ist auch die Schiedsrichter, da gibt es Schwankungen drin und das sind alles Menschen, die etwas stärker sind oder schwächer sind. Und das sind eigentlich die gleichen Prinzipien wie bei einer Spielerentwicklung, oder? Also, und darum, wir in der Schweiz, wir haben die Schiedsrichter nicht so oft bei uns. Wir haben die etwa 3 Tage, wo wir sie zentral haben und ansonsten werden die immer auf den Plätzen betreut. Und wenn die Inspektoren, wo die betreuen, auch noch unterschiedlich sind, dann ist es dann wird schwierig, dass das, was du vorne vorgibst, dass das hinten auch zu 100% ankommt.
Ja,
Und,
klar. Aber ihr habt inzwischen, ihr setzt sehr auf Ausbildung in der Schweiz, also sowohl bei den Trainern als auch bei den Schiedsrichtern. Das heißt, ihr seid dabei, auch junge Schiedsrichter zu akquirieren, stelle ich mir vor, und bildet die dann aus. Wie ist eure Situation gerade von der reinen Personaldecke her, bei den Schiedsrichtern? Bist du zufrieden? Man mehr geht wahrscheinlich immer.
ja, grundsätzlich geht mehr, geht immer, das ist richtig. Es ist so, dass wir in der Schweiz 57 Schiedsrichter haben. Das sind ab 18 bis 63 Jahre alt, wo wir führen. Wir haben keine Altersgrenze nach oben, aber wir haben eine nach unten. Also ab 18 Jahre darf er bei uns als Schiedsrichter pfeifen, weil wir ein Kontingent haben. Das heißt, wenn ein Erstliga Mannschaft, die müssen in der Schweiz 3 Schiedsrichter stellen. Also wenn du in der Nationalliga spielst und dementsprechend zählen die dann zum Kontingent. Wir nehmen aber auch 17- oder 16-Jährige, wo wir ausbilden, wenn das möglich ist, und die zählen dann einfach nicht zum Kontingent. Aber wir nehmen die schon dazu, wenn die das Alter erreicht haben und das Interesse da ist, dann dürfen die dann ins Kontingent rein. Und so versuchen wir einfach junge Schiedsrichter zu holen. Bei uns ist mittlerweile aber so, dass auch viele Spieler sind, wo Schiedsrichter sind. Und wenn ein Junge heute 20, 21 ist und dann keine Lust mehr hat auf Schiedsrichterei, dann verstehen wir das, weil Spielen ist für immer das Nummer 1. So.
Da kann ja sein, dass er zurückkommt, ne? Dass, wenn er
Genau.
dann, wenn er zumindest schon mal ausgebildet. Aber das heißt, die unter 18-Jährigen dürfen jetzt auch nicht U9 oder so pfeifen. Also das habt ihr
Genau.
ganz.
U9 wird in der Schweiz ohne Schiedsrichter gepfiffen.
Aha.
Das machen dann jeweilige Clubspieler oder so, leiten das Spiel. In der Schweiz ist aber U11, wo wir die Schiedsrichter ausbilden, U11, U13, U15 und U17. Und da sind auch junge Schiedsrichter dabei. Ja.
Also die dürfen auch unter 18 sein, die das pfeifen.
Naja,
Ja.
das einzige Kriterium ist eigentlich, dass man nicht zu einem Kontingent zählt. Oder?
Ja, okay.
So ist garantiert, dass wir genug Schiedsrichter haben für die Spiele, die wir abdecken müssen in unserer Liga, also in unserer Meisterschaft.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an, das Konzept so an sich. Auch, ich finde auch die Zahl hört sich gut an, also 57, plus dann halt noch welche, die unter 18 sind, ja, die ja dann wahrscheinlich da nicht mitgezählt sind. Und neue
Ja,
Inspektoren.
aktuell haben wir keine mehr. Es hat mal zwischendurch gegeben, aber da
Ja.
sind wir, also da darf jeder kommen, wo Interesse hat.
Ja. Und wie schätzt du die Zukunft ein? Also gibt es da weiteres Interesse? Wenn du sagst, du hast jetzt der Älteste ist 63, ihr habt keine Altersgrenze nach oben, aber irgendwann wird er ja sicherlich auch mal sagen, es reicht jetzt, ne? Also gibt es da genügend Interesse oder machst du dir da in irgendeiner Form Sorgen?
Die Quantität ist hier bei uns, das ist nicht das Problem, wo wir haben. Wir haben in der oberen zwei Ligen haben wir eine Überalterung der Schiedsrichter. Das Problem, dass in der Schweiz viele Schiedsrichter ja, jetzt schon lange dabei sind und wenn die uns dann wegbrechen, dann fehlt es von unten die Basis, dass es weiter hoch, die Schiedsrichter weiter hochkommen. Wir haben jetzt auch auf diese Saison eine Academy eingerichtet, wo wir interessierte Schiedsrichter, wo bereit sind, mehr Aufwand zu treiben, wo wir dann so versuchen, die schneller hochzuholen, intensiver betreuen und dementsprechend dann schneller in die erste oder die zweite Liga spielen können, also pfeifen können, oder?
Also das ist ein Konzept, um den Prozess zu beschleunigen, Erfahrungen zu sammeln und ein höheres Niveau schneller zu erreichen, ne? Aber wahrscheinlich ist der ja auch daran gelegen, auch das Fundament zu vergrößern, ne? Also im Prinzip Masse zu bekommen, um dann auch vielleicht auswählen zu können, wer wird denn jetzt dann auch Erstligaschiedsrichter und immer bereit zu sein, um aufzufüllen, ne? Habt ihr da Ideen? Also wie werbt ihr an? Was ist euer Konzept dabei, den Leuten? Also redet man einfach nur untereinander und sagt, wäre doch nicht schlecht, wenn, ne, da hast du nicht Lust, Schiedsrichter zu werden, oder gibt es tatsächlich irgendwie vom Verband aus, du hast jetzt schon Academy erwähnt, hört sich ja schon nach einem Programm an. Gibt es da mehr, was ihr macht, um die Interessenten zu bekommen oder mehr Leute dafür zu interessieren?
Also der Hauptanteil ist einfach, machen die Clubs aktuell noch. Die werden dann, die suchen Schiedsrichter, wir versuchen ihnen da das Material in die Hände zu geben, also wie Videos, wie Plakate, wie Ideen, wie kann man Schiedsrichter anwerben, was muss ein Schiedsrichter können. Also wir versuchen da die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Selber nachher, wenn sie dann bei uns sind, wir gehen jetzt mit der Generation Z, das sind so die 2000er Generationen, das ist nicht mehr diese, wo wir dann physische Kurse, Monologe anhören, sondern das sind die, wo heute mit E-Learning arbeiten, mit Videos arbeiten. Da gehen wir jetzt echt einen Weg und da haben wir jetzt auch die ersten Videos oder E-Learning-Tools zusammen und das machen wir jetzt auch so, dass dann die Schiedsrichter dann, wenn man Zeit hat, sich weiterbilden kann, sei es im Reglement, sei es in Zeichengebungen, sei es in unserem Tool, zum Beispiel den Liga Manager, wo wir als Tool haben für die Spielverwaltung. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Spesen um? Und solchen Geschichten, das läuft heute eigentlich alles über E-Learning. Also da machen wir keine physischen Kurse mehr.
Ja,
Und
man ist.
das hilft dann auch, das Zeitmanagement der jungen Schiedsrichter anders zu gestalten, dass sie nicht mehr immer gewisse Daten zur Verfügung stellen müssen und so Tage weg sind, oder?
Aber die Prüfung ist eine physische Prüfung. Also da.
Ne, die Prüfung bei uns ist ja so, dass es eine, also die findet physisch statt. Das eine ist, dass ein Sporttest gemacht werden muss, wo man dann entsprechend eine gewisse Leistung erreichen muss, je nach Alter. Und das Zweite ist, dass wir heute auch elektronische Tests machen, also Abfragen von Reglementen, solche Geschichten. Und dann gibt es auch je nach Kategorie, wo der Schiedsrichter hat, muss er eine gewisse Anzahl Richtigkeit haben der Fragen.
Okay, aber
Genau.
es gibt jetzt nicht, weiß ich nicht, ein Spiel, was sie pfeifen müssen unter Beobachtung und dann wird bewertet und also so, man lernt das eigentlich mit Erfahrung irgendwann. Also irgendwann weiß man die Regeln und dann fängt man an zu pfeifen und dann bekommt man die
Nein, nicht
Erfahrung.
ganz. Nicht ganz. Bei uns ist so, dass am 31.12. müssen die Schiedsrichter eingeschrieben werden und so. Wenn ein neuer Schiedsrichter kommt, der wird dann 5 Monate lang wird er beobachtet. Das heißt, er wird da beobachtet, da hat er das Rüstzeug zum Schiedsrichter werden und so. Und dann kommen die Inspektionsberichte zurück dann jeweils und dann schauen wir das an und machen vielleicht mit den Inspektoren Rückfragen und dementsprechend werden wir dann entscheiden, ob wir mit dem Schiedsrichter in die Saison gehen oder nicht.
Und die
Sorry.
Inspektoren sind aus den Vereinen oder
Ja, das sind ehemalige Schiedsrichter, wo da waren, wo dann auch Ausbildung bekommen von uns. wo es dann in Persönlichkeitsschulungen geht, wo es in Sozialkompetenzen geht, solche Sachen, wo man dann wirklich eine Ausbildung macht, separat für sie. Und dementsprechend betreuen die dann jeweils diese, wir nennen es Kandidaten am Anfang,
Ja, okay.
und dann kommen die dann in die neue Saison in die Schiedsrichterei rein.
Was ich mich ja frage, ob es nicht gut wäre, Schiedsrichter mal in, wie soll man sagen, in Dialogen auszubilden. Also wie wirke ich in Situationen, die vielleicht eskalieren könnten, deeskalierend. Aber da sind wir noch nicht, ne?
Nee, das ist schwieriger. Aber wir machen manchmal schon so, also Videoaufzeichnungen, das kannst du ja heute auf dem Feld machen. Also, dass man als A werden die Spiele gefilmt zum Teil. Und die Inspektoren haben oft auch iPads oder mit dem Handy, dass man Videos macht vom Schiedsrichter, weil oft sieht man dann, wie wirklich auf dem Feld, oder? Also,
Ja, genau.
und dann erschrickt noch ab und zu einer und sagt, oh, das könnte ich ja ganz anders machen, oder wie trete ich auf? Ich muss meine Körperhaltung verändern, Spannung reinbringen
Ja.
und etc. Also das ist, solche
Ja.
Mittel versuchen wir anzuwenden, ja.
Ja, weil ich meine, gerade Körpersprache ist ja beim Schiedsrichter quasi das A und O, ne? Also, wie wirke ich wirklich souverän, indem ich halt da meine Haltung habe oder wirklich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, dann bin ich natürlich, habe ich auch nicht die nötige Respekt, den ich da bekomme. Eine Geschichte treibt mich ja immer wieder um, wenn ich an Schiedsrichter denke, was ich mir immer gewünscht habe, auch schon als ich gespielt habe, warum haben die keine Rollschuhe an? Ja? Also ich weiß, diese Frage ist halt so eine Gretchenfrage, weil auf der anderen Seite wird dann auch gesagt, ja, aber ich muss gar nicht so schnell sein, weil ich zu zweit das Feld ja gut überblicken kann. Inzwischen ja zu zweit. Ganz früher war ja nur einer da. Und ich müsste eigentlich gar nicht so schnell mitlaufen. Beim Eishockey sind sie auf Schlittschuhen und sie sind auch zu dritt. Und da ist ja auch eine Hierarchie, die sie da haben. Beim Rollhockey sind sie gleichwertig. Warum ich immer auf diese Frage komme, ist, weil ganz viele, die zum ersten Mal zum Rollhockey kommen, nämlich eine der ersten Fragen, die gestellt wird, ist immer, das sieht aber komisch aus, dass die Schiedsrichter keine Rollschuhe anhaben. Können die nicht Rollschuh laufen oder sind die zu dick oder was ist halt das Problem, ne? Das ist ja schon fast schon eine Glaubensfrage, dass halt beim Rollhockey die Schiedsrichter keine Rollschuhe anhaben dürfen. So habe ich das inzwischen im Gefühl. Wenn du sagst, ihr habt jetzt Leute, die jung sind, da gehe ich ja mal davon aus, dass die vermutlich auch Rollschuh laufen könnten.
Ja, also jetzt eine Gewichtsfrage, ich weiß sie nicht und so. Aber in der Schweiz wäre es wahrscheinlich so 30%, die nicht Rollschuh fahren können. Ich nehme an, das kommt aus der Historie raus. Für mich grundsätzlich, wenn einer gut Rollschuh fahren kann, wäre das kein Hinderungsgrund, dass man das nicht machen dürfte. Aber dann müssten schon alle das machen und nicht nur
Ja.
gewisse, die es können und so, weil sonst gibt es schon auch wieder ein falsches Bild ab.
Ja.
Aber warum das effektiv ist, das kann ich nicht beantworten. Weiß ich selber nicht.
Also ich meine, wenn man diese Entscheidung treffen würde, ja, natürlich würde man ein paar verlieren, die halt nicht Rollschuh laufen könnten, aber ab dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, ab dem Zeitpunkt würde man ja auch wieder nur welche akquirieren können, die Rollschuh laufen könnten oder es dann gegebenenfalls lernen. Also wie du sagst, ne, wenn man Rollschuh laufen kann, ist das, glaube ich, eher ein Vorteil als ein Nachteil, weil manchmal seid ihr ja auf Schuhen schon relativ schnell unterwegs, wenn der Angriff relativ schnell aus der Defensive in die Offensive geht, könnte es von Vorteil sein, wenn man mit Rollschuhen unterwegs ist. Und vielleicht ist man auch viel mehr im Geschehen drin, als wenn man das immer nur von der Seite. Also da gibt es ja auch überhaupt keine Bestrebungen. Dann kommen wir mal zu den Regelmachern. Die Regeln werden gemacht von, wir wissen es, da kommen wir ja dann darüber gleich auch zur OERH und zu dem ganzen Thema. Macht ihr in der Schweiz eigene Regeln?
Nein, wir machen auch nur eigene Regeln, was die Kategorien angeht. Also wir haben U19 oder U20 oder solche Geschichten. Das haben wir nicht übernommen. Wir haben aber auch Sachen übernommen wie am Zeitnehmertisch, wo wir nicht einen dritten und vierten Schiedsrichter stellen können. Wie es in Portugal oder Spanien ist. Da haben wir auch auf die Ressourcen der Clubs angepasst, dass man da weniger Personal braucht. Das haben wir einfach gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel die neuen Spielregeln noch nicht übernommen. In der Liga machen wir immer noch mit den vorhergehenden Spielreglement, und wir werden jetzt auch nächste Saison dann auch wechseln. Das hat den einfachen Grund, dass es viele Fragen aufgeworfen hat, das neue Spielreglement, nie eine Antwort gekommen ist aus dem Süden. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, keine Antworten, dann warten wir und schauen zuerst, wie es in den anderen Ländern geht. Also wir werden jetzt aber auf die neue Saison dann auch wechseln.
Aber ihr denkt nicht an bestimmten Stellen, ist das Reglement, weil es eben aus Portugal, Spanien kommt, eher für die Profiligen dort gemacht und auch für die Fähigkeiten der Spieler, dass man das sozusagen auf das anpasst, was halt in der Schweiz ist. Darüber denkt ihr nicht nach. Die Regeln werden übernommen, so wird gespielt.
Also grundsätzlich ist für mich oder für uns das Reglement für den Angreifer gemacht. Jedoch kannst du das in unseren Augen nicht ändern, weil dann geht die Kluft noch mehr auseinander zwischen Süden und den Profisportlern und den Amateuren. Darum ist das für uns eigentlich keine Diskussion gewesen. Also in diesem Bereich. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Spielreglement viel zu kompliziert ist. Also heute, so bin ich der Meinung, also du kannst 40% der Regeln kannst du rausstreichen, ohne dass das Spiel groß verändert wird. Zum Beispiel Fuß, das ist immer so eine Diskussion. Die Spieler, die reklamieren Fuß und das Reglement sagt was anderes. Und ich glaube nicht, dass ein Spieler mit einem Fuß einen Vorteil erarbeiten kann. Also darum, das ist dann eine Regel zum Beispiel auf die Schnelle, wo man wegnehmen kann.
Es ist Regeldiskussion. Ich glaube, die kann man bis ans Ende der Tage führen. Ich glaube ja auch, dass es total sinnvoll wäre, wenn man mal allen Spielern das Reglement einmal grundfundiert erklären würde. Ja, dann würden sich vielleicht der ein oder andere nicht mehr beschweren, weil er nämlich dann genau weiß, dass das eigentlich korrekt war, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Weil ich glaube, viel Unwissenheit auch bei den Spielern da ist bezüglich des Reglements. Ja.
Also definitiv. Also ich bin manchmal etwas ketzerisch und sage, die Spieler wissen zwischen 30 und 40% der Regeln, und die anderen 60 nicht. Und das ist das, was wir Schiedsrichter natürlich immer wieder uns reinlesen, monatlich das Reglement hervornehmen, oder nach einem Spiel, wenn du was gepfiffen hast, holst du dir die Sicherheit nochmal, war es wirklich richtig, was du gemacht hast. Aber ich bin nicht sicher, ob man das von den Spielern auch verlangen kann, weil die haben sonst eine andere Funktion. Und darum sage ich, dass auch für Zuschauer oder der Spieler ist das Reglement viel zu kompliziert. Und darum wäre es mein Wunsch, dass man das reduziert, und zwar ziemlich stark.
Ja, also bin ich ganz bei dir, fände ich sehr sinnvoll, das zu tun. Aber also ob man das von den Spielern verlangen kann, da bin ich ganz klar, ja, das kann man von denen verlangen, weil schließlich müssen sie nach den Regeln spielen. Und wenn man durch das Reglement sich zum Beispiel einen Vorteil bekommen kann, weil man eben das Reglement gut kennt, dann sollte das ein Spieler oder zumindest der Trainer auch wissen. Also ich glaube, auch Trainer sind da sehr in der Pflicht, sich mit den Regeln exakt zu beschäftigen, um genau zu wissen, wann sie was halt machen können. Also da gibt es sicherlich Schlupflöcher, die ein guter Trainer benutzen kann. Und einer, der das Reglement nicht kennt, der wird sich dann sofort beschweren, weil er nicht weiß, dass
Ist so,
das,
ja.
ne? Das sind ja so ganz typische Sachen halt.
Das löst auch eher so Emotionen aus, wo zum Teil unnötig werden.
Ja, total, ne? Also Carlos Amaral ist halt für mich so ein super Beispiel.
Wobei der nützt es aus. Der macht es
Ja,
geschickt.
ja, 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 ja. Also beides, sowohl die Emotionen als auch die Regeln, ne? Lass uns kurz mal auf, du bist auch im Verband, in deiner Funktion natürlich als Präsident der Schiedsrichterkommission. Du bist Mitglied des Zentralkomitees. So seid ihr organisiert. Wie ist euer Verband aufgebaut? In
Also
schnellen
eine
Worten.
Sender. Entschuldigung?
In schnellen Worten.
In schnellen
Solange
Worten.
das geht, ich
Okay.
weiß es nicht.
Naja, also grundsätzlich ist es so, wir sind ja 19 Vereinen. Wir sind so aufgebaut, dass wir eigentlich das Zentralkomitee haben mit 4 Personen, und die Statuten eigentlich so sagen, dass die Entscheidungen komplett beim Zentralkomitee sind. Also die Vereine haben wir früher gehabt, dass wir da verschiedene Interessengruppen gehabt haben und so. Und das haben wir vor 5 Jahren geändert. Und das Zentralkomitee, wofür das ganz sicher Rollokay Schweiz Interesse hat, kein Clubdenken übernehmen, sondern dass wir das Rollokay im Vordergrund
Ist,
haben.
Entschuldigung.
Dementsprechend kann man so etwas salopp sagen, wir haben die Vereine etwas entmachtet.
Ja. Ist denn im Zentralkomitee die vier Personen, sind die vereinslos?
Nein, leider nicht. Aber
Weiß
für,
sie.
wir sind ist auch ein Ressourcenproblem, wo wir haben, aber es
Ja.
wäre natürlich idealer. Aber ich glaube, man kann sagen, dass wir weitgehend strikt clublos denken. Ansonsten gehen wir in den Ausstand. Also wenn ein Thema ist, wo ein Club betrifft, dann bist du nicht dabei bei der Entscheidung.
Okay.
Oder? Also
Wie
das machen wir schon und dann
wird denn das Zentralkomitee, wird das gewählt oder wie wird das und wer wählt das?
also das wählen die Vereine.
Ja, okay.
Alle 2 Jahre kannst du gewählt werden und so. Wenn ein Verein nicht mit dir zufrieden ist, dann können sie einen neuen Kandidaten aufstellen oder dich nicht mehr wählen.
Alle 2 Jahre werdet ihr gewählt. Ja, das ist ja eine relativ kurze Wahlperiode. Also in der, wenn man längerfristige Projekte macht, ist das natürlich, muss man sich beeilen, damit man sie beenden kann, wenn man nicht wiedergewählt wird. Haben die Kantone was zu bedeuten? Nein, ne? Also wie bei uns ja Bundesländer.
Nein,
Also wir sind ja,
gar nicht.
ne, es ist ja wesentlich komplizierter in Deutschland mit Landesverbänden und dann auch noch die Vereine dazu, also wie die Sportkommission gewählt wird. Bis ins letzte Detail weiß ich das nicht. Ich werde sicherlich auch da wieder korrigiert werden, aber das erscheint mir jetzt erstmal relativ einfach und direkt. Also die Leute, die es betrifft, wählen euch und ihr entscheidet für die, die es betrifft.
Ja, also ich glaube, alles andere hätte uns in Covid-Zeiten massiv behindert, Entscheidungen zu treffen. Durch die flache Struktur, die wir haben, so sind wir auch handlungsfähig. Wir können schnell entscheiden, wir können Veränderungen machen. Und grundsätzlich, die Clubs haben auch gemerkt, dass es ja im Sinn von Rollokay Schweiz ist und nicht irgendwie gegen einen Club, sondern also wir versuchen wirklich das Gesamtbild anzuschauen und das Gesamtbild zu fördern und in der Schweiz, weil alles andere bringt nichts. Wenn du irgendwann nur 3, 4 Vereine bist, dann macht es keinen Spaß mehr, gegen miteinander zu spielen. Also ich sehe das ähnlich auch international, wenn nur die großen 3 untereinander spielen, dann wirst du als Zuschauer irgendwann auch nicht mehr hingehen und
Ja,
Rollokay schauen.
ja,
Oder?
ja, ja.
Also die Vielfalt macht das Ganze aus.
Ja,
Und das ist einfach unser Thema, wo wir haben.
also finde ich erstmal, hört sich total super an, bin ich sofort dabei. Was sind denn die anderen drei? Was haben die für Funktionen? Also seid ihr gleichberechtigt oder gibt es sozusagen einen ersten Vorsitzenden, Schrägstrich Präsidenten und was sind es noch für Ressorts, die ihr habt?
Also die Ressourcen, die wir haben, ist der Präsident, wo der hat auch 2 Stimmen, wenn es einen Stichentscheid braucht,
Okay.
wenn wir bei der 4 sind.
Ja.
Dann gibt es einen Ausbildungschef bei uns, der hat dann die Ausbildung unter sich und da gibt es eine technische Kommission, wir nennen das den TK, und dort ist auch jemand verantwortlich, der das
Und
macht.
die technische Kommission ist zuständig für den Ligabetrieb oder für den Spielbetrieb insgesamt?
Die sind für den Spielbetrieb, also die machen die Spielpläne, also die Clubs, die Spiele richtig abmachen, die betreuen auch die Rapporte, also wenn es Spielrapporte gibt, das ist ihr Job, und das ist eigentlich ihr Hauptthema.
In welchen Abständen trefft ihr vier euch?
Ja, also zu Covid haben wir uns via Teams oder sonst irgendwie elektronisch getroffen und sonst sind wir so alle 2 Monate treffen wir uns, wo wir dann das aufbereitet bekommen von unserer Geschäftsstelle, wo wir in der Schweiz haben und das ist das, was wir heute halt schon merken, wenn die Geschäftsstelle nimmt uns relativ viel oder gibt uns viele Ressourcen, wo wir dann für uns anders einteilen können. Und dementsprechend die Basic-Arbeit uns abgenommen wird,
Ja.
oder? Und das geht natürlich schon Power in das Ganze
Die sind aber angestellt oder also die verdienen Geld damit, die
rein.
Geschäftsstelle.
Die Geschäftsführung, die verdient Geld damit, richtig.
Ja.
Also das finanzieren wir und das ist eigentlich am Anfang war man etwas schockiert, das kostet Geldleistungen, das ist so. Aber heute ist das komplett akzeptiert und also man muss eigentlich bei uns noch nachdenken, das weiter auszubauen, weil so kannst du dann auch mit den wenigen Ressourcen, wo wir auf den personellen Ressourcen, wo in der Rolle Schweiz herrschen, so dass man da ja mehr Projekte machen kann, mehr für den Sport machen kann, dass wir Wachstum hinkriegen,
Ja.
oder? Weil ansonsten gehen wir kaputt
Ja.
irgendwann.
Also auch das finde ich total sinnvoll, weil durch so also eine Geschäftsstelle, die einem sozusagen ja alles Administrative euch wahrscheinlich abnimmt, habt ihr vier die Köpfe frei, um wahrscheinlich auch an Visionen zu arbeiten, worüber ihr wahrscheinlich sprecht, wo geht die Reise hin?
Genau, also ich denke, das Grundlegende ist immer, dass man Ziele oder Visionen hat und so. Wenn das nicht, wenn du das nicht hast, dann weißt du nicht, wohin laufen, ne, schlussendlich.
Ja.
Wobei unsere Aufgabe mit der Geschäftsführung ist natürlich auch, dass man den Vereinen Mittel zur Verfügung stellt, so dass sie entlastet werden, sei das finanzieller Art, sei das von Manpower her, sei das von Informationen, dass sie eigentlich sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Das ist im Club drin und so. Und da müssen wir natürlich mal ihnen Hilfe geben. Ja, und das können wir mit der Geschäftsführung machen. Die Inputs gehen dann in die Vereine rein, und die Kommunikation ist natürlich das Maßgebende heute, dass die selber funktioniert, dass die Vereine informiert sind, was läuft und wie es weitergeht. Oder wenn es gerade in Covid-Zeit schnelle Entscheidungen gebraucht hat, dass man das schnell transportiert hat.
Und ihr als, ich nenne euch jetzt mal Ressortleiter, ja, ihr habt ja drei Ressorts dann in dem Zentralkomitee. Ihr habt vermutlich dann irgendeine Art von kleiner Struktur noch unter euch, die euch dann hilft. Also ihr seid die Spitze dieses Ressorts und da gibt es noch ein paar Leute, die, also technische Kommission hört sich ja schon mal danach an, dass es mehrere sind und nicht nur einer. Höchstens dass der vorsitzt, weil er in dem Zentralkomitee ist. Also ihr baut das alles ein bisschen wie Pyramiden auf, nehme ich an.
Richtig, also die Ausbildung ist eine Einzelperson mit Patrick Müllheim, Urs Gmür, wo die TK leitet, der hat noch zwei Personen unter sich, der eine macht die Spielpläne und der andere macht die Rapporte. Ich selber habe vier Personen noch unter mir, wo mich unterstützen. Und das ist dann die Ausbildung drin, das ist die Inspektion drin, das ist die Aufgebotsstelle, der Schiedsrichter drin, und der Sekretär, wo dann auch zusätzlich unterstützt Projekte bringt.
Das, ja,
Ja.
alles tipptopp. Seid ihr ein eigenständiger Verband oder seid ihr, soweit ich mich erinnere, seid ihr irgendwann aufgegangen in einen größeren Verband? Das heißt, ihr seid ein Teilverband von, ich weiß nicht, ob das bei euch Verband heißt, aber ist das so? Also ihr seid nicht eigenständig, oder?
Also der Roller ist eigenständig, aber wir haben wie eine Holding haben wir einen Dachverband oben an uns, der heißt Swiss Kate. Und da in der Swiss Kate, da ist dann Inline drin, das Rollkonschlauch drin, das Speed drin, das Downhill drin, wo wir dann all unsere Ressourcen zusammennehmen, die personellen, also respektive die Mitglieder zusammennehmen, so dass wir nach beim Staat, wenn wir Geld generieren wollen, anders auftreten können. Und auch, dass das alles Randsportarten sind, ist die Idee, dass man da dann die Ressourcen versucht abzufedern und zu verteilen, oder? Und oft ist ja so, dass fünf das Gleiche machen, und das kannst du dann eigentlich ausrollen über alle, und dann werden die wieder Kräfte frei. Und das ist eigentlich eine einfache Geschichte, und das müssen wir erreichen in der
Ja,
Schweiz.
aber ich meine, du kennst ja die deutsche Struktur wahrscheinlich auch ein bisschen. Also es ist schon so wie der DRIV, oder? Also wie der DRIVE, ne? Es ist ein ähnliches Konstrukt. Wir sind uns ja, also ich bin mir da nicht ganz sicher, nicht wir, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Deutschland tatsächlich die richtige Konstruktion ist. Ihr scheint damit jetzt, weil ihr vorher alleine wart und jetzt in dem Dachverband seid, ihr seid darüber sehr glücklich, ne, dass es jetzt diesen Dachverband gibt, weil die Kräfte gebündelt werden können.
Bei uns werden die Kräfte ganz klar gebündelt. Da ist natürlich immer wichtig, was für Funktionäre sitzen in diesen Gremien. Ich meine, schlussendlich darf das kein Eigeninteresse sein. Es muss immer wieder das Gesamte angeschaut werden. Ich denke, das ist immer das A und So. Und da muss man auch losgelöst vom Sport, von seinem eigenen Sport sein. Also
Ja.
wir können nur als Ganzes funktionieren. Und wenn wir
Ja.
als Ganzes funktionieren, dann können wir Wachstum hinbringen. Und ich denke, das ist das Thema, wo wir haben, langfristig,
Ja,
weil
auf jeden Fall.
sonst wäre es nicht so optimal in der Schweiz ist.
Ja, ist da ein Unterschied bei den Sportarten, also bei den Fördermitteln? Ich nehme an, die sind ja da, das sind ja dann auch Land oder also Bundesmittel. Ich weiß nicht, wie sie bei euch heißen. Gibt es da einen Unterschied zwischen olympischen Sportarten und nicht-olympischen Sportarten? Kriegen die mehr?
Ja, das,
Ja.
ja, aber in der Schweiz ist es so leider, kommst im Fernsehen, bist olympisch, dann bekommst du viel Geld, und die Randsportarten sind so die um jeden Franken kämpfen müssen. Das ist leider so, darum, das war auch ein Grund, dass wir Swisscake gegründet haben. Wir in der Schweizer Roller-Key sind 905 aktive Spieler
Ja.
aktuell. Mit allen Sportarten, die wir jetzt zusammengefasst haben, sind wir gegen die 5000. Und da hast du natürlich ganz einen anderen Stellenwert beim Bund, wo du dann Geld generieren kannst. Das ist so, ja.
Das ist ja bei uns auch so. Innerhalb des DRIVE ist ja Skateboard mit dabei, die olympisch sind, die natürlich dann ganz anders gefördert werden. Wovon der DRIVE auch profitieren könnte. Ich weiß nicht genau, ob das der Fall ist. Da bin ich nicht genau, also nicht weit genug drin. Aber das wird ja dann bei euch ähnlich sein. Skateboard ist wahrscheinlich auch bei Swisscade mit dabei, oder? Und die sind ja olympisch. Also das ist ja dann die Vorzeigesportart wahrscheinlich.
Ja, also ja, ist so, ja, also wir haben Roller Freestyle ist ganz genau drin, Speed Skating drin ist, Inline Rollkunstlauf, Inline Street Slalom haben wir, also Sachen, wo ich vorher selber noch nie gesehen habe, aber es ist wirklich spannend und eben alle haben ja eigentlich quasi die gleichen Probleme, oder? Und darum, wenn man das zusammennimmt und das gescheit aufbaut, dann kann man allen helfen, oder? Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck von Swisscade.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt lass uns mal über das Verhältnis zwischen Schweiz und Deutschland ein bisschen reden. Ihr seid, so empfinde ich das zumindest, das ist meine ganz persönliche Meinung, das betone ich ganz deutlich, dass ich euch als wesentlich weiter empfinde, als wir das sind. Schon alleine in dem, wie du beschrieben hast, wie ihr jetzt strukturiert seid, mit 4 Personen, die das Zentralkomitee bilden und direkt von den Vereinen gewählt werden. Wie ist jetzt ist die UERH gegründet worden? Da sind ja dann auch ein paar Sachen passiert schon, die nicht so wirklich gerade gelaufen sind, auch speziell zwischen Schweiz und Deutschland, mit Beteiligung von Deutschland an der EM und mit Nichtteilnahme von Deutschland an den U17-Mädels. Und wie empfindest du gerade das Verhältnis? Also ich würde ja mal sagen, gerade Schweiz und Deutschland sitzen halt definitiv im gleichen Boot. Wir sind wahrscheinlich ähnlich stark. Gut, wir haben mehr Aktive in Deutschland. Wir sind auch ein bisschen größer als Land. Aber wir sind ja gerade, also ich würde ja sagen, das sind die beiden Länder, die miteinander die Chance hätten zu wachsen und weiterzukommen. Wie empfindest du das gerade, diese Zusammenarbeit? Das konntet ihr jetzt nicht
Ja,
sehen, was er für ein Gesicht gemacht hat.
nein, wie soll ich sagen, wir sind immer noch in der Annäherungsphase, das merkt man sehr gut. Also, wir haben jetzt vorletztes Jahr konnten wir mit den Thomas und Bernd Ulrich das Spielreglement, die Übersetzungen diskutieren, solche Geschichten, das hat schon zu funktionieren begonnen. Die URH-Geschichte, die Länder, die haben noch nicht ganz meines Erachtens begriffen, dass man zusammenarbeiten muss mehr und dass man nicht Entscheidungen selber fällen tut, sondern dass das immer in einem Gremium ist, in einem demokratischen Prozess, sage ich jetzt mal. Für mich war das Beispiel die Senioren Euro-Meister oder UEH-Meisterschaft, wo man in Holland machen wollte. Wir haben absolut Verständnis, wenn man das wegen Covid nicht durchführen kann, aber man kann sie nicht dann als einzelnes Land einfach absagen, weil vielleicht hätte man das auch nicht irgendwo anders hin platzieren können. Also das müssen wir lernen mit den Ländern, dass wir da mal offen sind, transparent sind zueinander und einander helfen. Ich denke, der Prozess hat eine sehr gute Gespräche in Walsum. Wir sind da auch sehr offen, dass wir das allen anbieten, was wir aktuell machen. Ich weiß nicht, vielleicht kann das noch bei uns auch noch verbessern dadurch. Aber wir müssen da schon transparent werden. Also ich lerne von den Besten, also jeweils Best Practice, sage ich immer. Da kannst du nur profitieren, egal welches Land vom anderen und so. Weil das heißt nicht, dass das, was wir machen in der Schweiz, richtig ist. Das werden wir vielleicht in 5, 6 Jahren sehen. Wir werden sicher immer Veränderungen machen müssen, Korrekturen. Und wenn das andere Länder schon besser machen, dann ja, warum nicht das dort abschauen?
Ja.
Und nicht immer alles zurückhalten, sondern wirklich offen sein, rausgeben. Weil die Amateurs. Nationen haben ansonsten schwierige Jahre vor sich, wenn überhaupt noch langfristige Zukunft.
Ja, also schwierige Jahre ist ja schon positiv ausgedrückt, würde ich sagen. Aber ihr betont ja immer, dass ihr das, was ihr macht, das, was ihr jetzt alles schon erarbeitet habt, das ist ja schon eine Menge. Also ihr habt eine Schiedsrichterausbildung, ihr habt eine Trainerausbildung, ihr habt eure Liga im Prinzip oder eine ganze Verbandsstruktur komplett umgekrempelt. Das würdet ihr schon gerne und auch ohne Probleme an alle Verbände abgeben und Rede und Antwort stehen, die irgendwie bei euch anfragen.
Ja, das ist so, das machen wir gerne. Also wir sind da bereit, wir sind offen für solche Geschichten. Wir selber in der Schweiz, wir arbeiten zum Beispiel auch auf einem Liga-Manager. Das ist ein elektronisches System, wo wir die Spiele verwalten, wo wir die Spesen verwalten, wo eigentlich unsere komplette Verwaltung des Verbandes drauf ist. Auch solche Sachen würden wir zur Verfügung stellen. Das kostet etwas, aber wir sind auch dazu Ideen bereit, dass man das finanzieren kann. Unsere Strukturen geben wir gerne raus, unsere Ausbildungen. Ich habe jetzt auch von Deutschland können 2 Personen in unseren physischen Kurs kommen bei den Schiedsrichtern im September. Da sind sie eingeladen worden. Wir hoffen, dass sie die Einladung annehmen, dass man mal Austausch machen kann, dass sie sehen, wie wir das machen und dann auch umgekehrt, wie wir das mal gerne dann in Anspruch nehmen. Also da müssen wir offen sein, eben wir hocken alle im gleichen Boot und das Wasser fährt immer in die gleiche Richtung, oder? Also darum, wir müssen da einander helfen, oder?
Wie ist das, diese Teilnahme der deutschen Herren bei der Europameisterschaft ist ja wahrscheinlich nicht besonders gut angekommen in der Schweiz, oder?
Nein, ist bei uns ziemlich quer reingekommen, weil die Anfangsaussagen waren komplett anders. Also man hat nicht das gemacht, was man uns suggeriert hat. Und ja, nach den Wahlen im November in Rom war dann alles klar. Warum? Und wir finden auch solche Verhalten schade, weil schlussendlich, wenn man dieses Problem hat, dann kann man das uns ja mitteilen, oder? Und nicht einfach irgendwie. Hinten durch passiert sowas und das ist wirklich schlecht.
Ja, also ganz, ich fand es halt deshalb sehr, sehr schwierig, weil es eben in der sehr diffizilen Phase des Beginns der UERH war, wo es ja sehr wichtig gewesen wäre, eben in einer Stimme zu sprechen. Du sagst, man kann halt über alles reden. Das hätte ich auch gut gefunden, wenn man das so getan hätte, weil das zeigt ja genau denen wir gerade zeigen wollen, wir können es auch. Nein, es ist jetzt nicht eine Einheit da und das jetzt nochmal zusätzlich mit der Absage der Herren und mit der Nichtteilnahme der Deutschen bei euch und so weiter, das werden die ja beobachten. Also das wird ja Portugal, Spanien wird sowas ja beobachten und die werden sich ja, wenn nicht unbedingt ins Fäustchen lachen, aber zumindest sagen, seht ihr, die können das ja doch nicht. Wie können wir da weiter, wie können wir das besser machen? Du sagst natürlich, man muss miteinander reden, aber ist es nicht so, dass halt außer Schweiz und Deutschland eigentlich die anderen Verbände ja eher ein bisschen so, England noch, würde ich noch gelten lassen, klar. Die anderen sind aber ja schließlich doch eher auf dem Papier vorhanden, ne? Also das ist ja noch viel Arbeit. Brauchen wir dafür nicht tatsächlich physische Treffen, also wo man sich sieht und wo man miteinander auch Dinge entwickeln kann und wirklich ganz viel Entwicklungshilfe für Holland, Belgien, auch Österreich, sind ja auch im Prinzip nur zwei Clubs, um da wirklich ein Gegengewicht zu schaffen, gegenüber den Südeuropäern.
Ja, also grundsätzlich sind wir schon der Meinung, dass man das UEH, das wurde ja am Anfang auch politisch eingesetzt, dass man Druck ausüben konnte auf WESE. Man muss das weiter pflegen. Ich denke, dass das physische Treffen wahrscheinlich langfristig auch nötig sind, dass man wirklich Ideen entwickeln kann. Es sind aber schon grundsätzlich, es ist England, Deutschland und die Schweiz, wo hier drücken. Die anderen Verbände, die sind noch etwas kleiner, eben auf dem Papier zum Teil
Ja,
nur.
ja.
Ja, und das ist schon ein Thema, wo wir machen müssen. Aber ich denke, das ist auch was, was wir denen helfen müssen, oder dass
Ja.
die auch weiterkommen. Und bei uns gibt es halt schon eine Zweiklassengesellschaft mittlerweile. Und das sind die drei großen lateinischen sprechenden Länder und dann die Amateure. Und dass eine große Unzufriedenheit da ist, erzeugte schon nur, dass die 12 Clubs die EHCA gegründet haben. Also da hat es so ein Vakuum gegeben die letzten 3, 4 Jahre. Und das hat WS nicht realisiert. Und dementsprechend sind diese Ausflüchte gekommen. Wir sind der Meinung, UEFA muss weiter, ganz klar weiter existieren und auch vor allem die Anlässe müssen stattfinden. Aber langfristig
Ja.
müssen wir bei WSC bleiben und das alles wieder zusammenführen und so, weil sonst, ja, das ist überall so. Hast du kleine Geschwüre überall, kannst du
Ja.
nur, da können die nicht überleben, oder?
Ja.
Und dann bist du weg.
Ja. Also ich habe sehr, sehr große Angst, das ist ja bekannt, dass der Sport über langfristig oder auch kurzfristig irgendwie sehr, sehr, sehr geschwächt sein wird. Also gerade in Deutschland schätze ich das so. Also so Entwicklungen, wie es halt in Holland und in Belgien schon gegeben hat. Deshalb setze ich sehr viel Hoffnung in die Idee der UERH, um halt, weil Walsum hat das, finde ich, ganz, ganz toll gezeigt. Also was es bedeutet, wenn wir untereinander spielen können. Also England konnte das Turnier gewinnen. Unsere deutschen jungen Mädels konnten das Turnier gewinnen. Das sind ja Dinge, die halt unter normalen Umständen völlig unmöglich war, sind. Auf eurem Turnier seid ihr, glaube ich, Dritter geworden, die Schweizer Nationalmannschaft, die Mädchen, ja. Und da waren Spanierinnen ja beteiligt. Also es ist ja schon ein ganz anderes Level. Und wer das in Walsum beobachtet hat, der wird sehen, das macht ja viel mehr Sinn, als immer zu wissen, jetzt gleich spielen wir gegen Portugal, Spanien und vielleicht schaffen wir es mal unter 5 zu bleiben oder unter 10 zu bleiben. Das ist ja, weil ich sehe auch nicht, dass halt die südeuropäischen Länder das wirklich verstanden haben. Klar reden sie immer wieder davon, uns Hilfe zu geben, aber kommen tut ja nichts.
Nein, das sind wir auch genau gleich. Also schlussendlich, da wird viel geredet und es kommt nichts in den Norden, oder? Aber nochmal, wir müssen für uns schauen. Ich
Ja.
denke, die Ansprüche oder die Ziele von einem Amateurland, sind ganz anders als dort, wo Geld im Spiel ist. Darum haben die schon ganz andere Interessen als wir und dementsprechend müssen wir da für uns, ja, müssen wir zusammensitzen und dann entsprechend auch uns selber stärken in dem Ganzen, oder? So, dass wir überleben können.
Ist denn dieses Thema auch, also wir haben jetzt irgendwie Argentinien bald vor der Nase. Da sagt natürlich jeder Rollhockey-Interessierte, sagt, boah, Argentinien, da muss ich ja hin. Aber wäre das denn jetzt politisch betrachtet nicht eigentlich auch schlauer zu sagen, nee, auch da fahren wir nicht hin? Oder ist das eine andere Baustelle?
Ja, also nein, aktuell wäre es schlecht, wenn man weiter, also nennen Sie jetzt mal, sperren würde oder eine Verhinderungstaktik fahren würde. Ich denke, was jetzt passiert ist mit WSC, mit den Abgängen und dem neuen Komitee, wo da stattfindet, die sind zwar aktuell noch von den personellen Ressourcen zu wenig, dass man da richtig Dynamik reinkriegt, aber man müsste jetzt schon schauen, dass man dann wieder zusammenfindet, der Weg. Aber wir dürfen uns da nicht einlullen lassen, sondern den Druck aufrechterhalten, dass es weitergeht, was jetzt passiert ist. Und dementsprechend ja, muss sich Deutschland, Schweiz und England mehr austauschen noch und gegenseitig eben Hilfe annehmen und so, dass man da weiterkommen, oder? Aber der politische Druck, der muss auf ESC standgehalten werden.
Ja, also auf jeden Fall. Ihr seid drin in dem Komitee, oder? Die Schweiz hat einen Vertreter dabei.
Ja, wir haben unseren Präsident Jean-Baptiste Biamontesi, der ist dabei jetzt. Wir wünschen uns auch, dass nach Deutschland und Frankreich und England dazu kommt. Das haben wir denen einfach mitgeteilt. Es gibt auch jetzt so Gremien unterhalb, wo man so verschiedene selber bei den Schiedsrichtergruppierungen versucht aufzubauen, dass man Eventsgruppen aufzubauen, so, dass man unseren Sport weiterbringt. Und das sind jetzt auch Anfragen nach Deutschland, so wie mir recht ist, gekommen, wo man jetzt Personen stellen kann, dass man da weiterkommt, ja. Dass man das entwickeln kann, auch in Ländern, wo in Deutschland oder in der Schweiz oder in England, dass da auch wieder mal eine U20 oder eine U17 EM stattfinden kann. Ich meine, das mit dem alten Komitee war das gar nicht mehr möglich. Und nur schon leider, wenn man die finanziellen Forderungen angeschaut hat, oder, dann hast du lieber das gerade weggelegt und hast was anderes gemacht, oder?
Ja, es war ja in Walsum, haben wir es ja gesagt, das ist 10 Jahre her im Prinzip, dass in Deutschland eine internationale Meisterschaft stattgefunden hat. Nun war das jetzt leider nicht eine wirklich offizielle Europameisterschaft. Auf der anderen Seite waren die Erfolgsaussichten besser. Also, du sagst, wir sollten die URH auf jeden Fall weiterführen. Wir sollten da weiter dran arbeiten. Wir sollten aber auch im Dialog bleiben mit dem offiziellen europäischen Verband und auch mit dem Weltverband, um unsere Position da zu stärken. Also alles parallel zu führen. Das ist der Weg.
Ja, momentan ganz klar, oder? Also, sie sind ja offen, sie haben ja die Türen aufgemacht, also die dürfen wir jetzt gar nicht zuschlagen, weil dann sind sie wieder 10 Jahre geschlossen. Und nochmal so einen Druck aufbauen, weiß ich nicht, ob das möglich ist in der aktuellen Lage, wo die Länder sind. Also darum, jetzt müssen wir zweigleisig arbeiten, also mit dem WSE arbeiten plus die URH auch selbstverständlich weiterentwickeln, oder? Ich denke, das ist ganz wichtig und ich kann nochmal sagen, wir sind offen, wir kommen auch gerne in andere Länder und unterstützen oder umgekehrt. Also ich denke, wir müssen da wirklich die Dialoge aufbauen. Also
Ja,
das ist ganz wichtig.
ich glaube auch, wenn wir die Kräfte jetzt nicht bündeln, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig. Aber was ich halt auch immer wieder sehe, dass halt auch in Portugal und Spanien der Sport, offensichtlich ist er noch gesund, aber auch die merken nicht so ganz, dass es da auch eine Tendenz nach unten gibt. Und vielleicht wechselt das ja irgendwann mal. Wenn wir durchhalten lang genug, dann sind wir vielleicht irgendwann mal die stärkeren Nationen.
Ja, es wäre schade grundsätzlich, aber ja.
Wir werden
Ja,
sehen.
wenn man die 12 Clubs eigentlich anschaut, kommen die mehrheitlich aus Fußballclubs, wo sie finanziert werden. Also, und dort ist das Geld sitzt da auch nicht mehr so locker, oder? Also auch die suchen jetzt nach Lösungen, dass sie das Ganze finanzieren können. Und ja, ihre Idee ist natürlich, dass man jetzt vielleicht, ja, wenn Benfica und Sporting 10-mal gegeneinander spielt, dass sie da mehr Zuschauer haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass langfristig wird das nicht funktionieren, persönlich, aber das ist jetzt mal Ihre Meinung und ja, da werden wir sehen, was passiert jetzt.
Also ich weiß halt, dass es in Portugal, es gibt halt noch diese beiden Zentren, Lissabon und Porto, wo sehr viel passiert und da gibt es auch noch genügend Clubs, aber drumherum gibt es halt auch immer weniger und wird auch weniger Nachwuchs, aber das ist natürlich noch nicht so spürbar, wie das jetzt bei uns in Deutschland auf jeden Fall. Ihr seid dabei, dagegen zu steuern und in den anderen Ländern sieht es teilweise wüst aus. England weiß man immer nicht so genau, wo die genau stehen. Sie nehmen halt immer teil an den Meisterschaften und kriegen auch immer ein Team zusammen. Ich habe kurz mit dem Derek ja in Walsum auch über die Liga gesprochen. Es scheint okay zu sein, die Liga da. Aber ich glaube, da bewegt sich halt auch sehr wenig. Zumindest nicht also es bewegt sich gar nichts, weder nach unten noch nach oben, was ja auch irgendwie positiv ist, dass sie halt überhaupt einfach weiter bestehen. Aber ja, ich glaube, die URH ist das Instrument, worum man sich jetzt kümmern muss. Und die Länder müssen sich zusammenschließen und müssen gemeinsam Dinge tun. Und ich finde, das, was ihr da macht, ist super. Also kann ich immer nur wieder sagen, das hört sich ganz, ganz toll an. Ich wünsche mir das für Deutschland auch. So, das ist aber mein frommer Wunsch. Den kann ich so oft äußern, wie ich will. Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Urs, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und für deine Aussagen, uns mal ein bisschen Überblick zu geben, wie es in der Schweiz aussieht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wann ist das nächste Spiel? Was pfeifst du? Irgendwas Interessantes?
Wiesbach gegen 16.
Okay, sehr interessant hört sich das an, muss ich sagen. Vielleicht
Sehen
kannst
wir
du ja was dran tun, dass es spannend wird. Okay,
müssen die Spiele machen.
ich denke, wir werden uns irgendwann wieder auf irgendeinem internationalen Turnier auch über den Weg laufen. Wenn Argentinien alles stattfindet, bist du dort?
Das weiß ich noch nicht. Wir haben da noch zwei, drei andere Optionen. Und es kann sein, dass wir eine von diesen ziehen.
Ja, naja, du musst ja auch, wenn dann als SK, als Zentralkomitee-Mitglied, musst du ja auf jeden Fall nach Argentinien, oder?
Ja, wir haben da jeweils Delegationschefs und
Ja.
so, aber je nachdem, wenn ein Meeting ist oder sowas, dann muss ich hingehen, ja.
Ja. Aber es steht ja auch das noch nicht genau fest, wann es denn ist und ob es ist und so.
Nee, das ist einfach immer so eine Zukunft, wo man nicht ziemlich unsicher ist. Und das wäre halt auch etwas, was den kleinen oder den Amateurländern helfen würde, wenn eine längerfristige Planung da wäre, über 3, 4 Jahre. Das würde die Arbeit einiges erleichtern.
Absolut,
Auch die
absolut.
finanziellen
Ja.
Strukturen
Ja.
schonen.
Ja, man könnte jetzt schon mal Flüge buchen, das wäre sicherlich nicht ganz so
Zum
verkehrt, ja.
Beispiel, ja.
Ja. Okay, Urs,
Okay.
wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, bleib gesund und ja, mach weiter so in der Schweiz, würde ich sagen.
Danke vielmals.
Dies war der Rollhockey-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info@rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.